SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Ich stelle Ihnen den Thriller The Purge mit Ethan Hawke vor und Une Estonienne à Paris mit Jeanne Moreau. Brigitte Hering hat die deutsche Erstveröffentlichung eines frühen Buches über Alfred Hitchcock gelesen. Und sie hat mit dem syrisch-kurdisch-schweizerischen Filmemacher Mano Khalil über seinen Dokumentarfilm Der Imker gesprochen. Dazu die gewohnten Kurztipps und natürlich eine Tonspur mit Auflösung.
Hua!
Hier zum Einstieg gleich jene fünf Filme im aktuellen Kinoangebot, die Sie unserer Meinung nach vor allen anderen sehen sollten. Une Estonienne à Paris von Ilmar Raag. Jeanne Moreau, die Grande Dame des französischen Kinos, und Lane Maggie aus Estland in einem handwerklich beinahe perfekten Altersrührstück. Before Midnight von Richard Linklater. Das dienstälteste Liebespaar des zeitgenössischen Kinos lacht und streitet wieder in alter Frische. Definitiv ein Film für Paare. Der Imker von Mano Khalil. Das Porträt eines Mannes, dem in der Schweiz beschieden wird, sein Beruf sei keiner, sondern ein Hobby. Cinque Sabour, Le Pierre de Patience von Atik Raimi. Eine junge Frau in Kabul pflegt ihren im Koma liegenden Mann und erzählt ihm all das, was sie ihm im Wachzustand nie hätte sagen dürfen. Rosi von Marcel Giesler. Weil Mütter und Söhne es auch nicht immer einfach haben miteinander und weil Sibylle Brunner für ihre Rosi zu Recht zur besten Schauspielerin im Schweizer Film gewählt wurde. Und nun zur Tonspur. Es ist wie immer ganz einfach. Ich spiele Ihnen einen Filmausschnitt vor und Sie machen sich eine mentale Notiz zu Titel, Jahr, Regisseur, Schauspieler und so weiter. Und natürlich steht auch der heutige Ausschnitt indirekt in einer Beziehung zu einem der Filme, die wir vorstellen.
All right, folks. Showtime.
Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
Lassen Sie den Unsinn. Wollen Sie uns Angst einjagen? Reicht Ihnen nicht, was Sie schon angestellt haben? Was wollen Sie, unser Geld? Nehmen Sie, was Sie tragen können, verschwinden Sie. Glauben Sie nicht, dass irgendwann Fred oder Eva rüberkommen und sehen, was hier los ist?
Und dann hauen Sie uns aber kräftig den Hintern durch, ja?
Gut. Also, wir sind im Fernsehen. Top, die Wette gilt.
Und was machen wir jetzt?
Würden Sie so freundlich sein und was zu essen machen?
Du machst mir Sorgen, Dicky. Kannst du dich nicht beherrschen? Jetzt hast du doch gerade die Wurst hier reingefressen. Das ist ja widerlich. Was sollen sich die Leute denken?
Ich habe seit mittags nichts mehr gegessen. Außerdem sagt nicht immer Dicky zu mir.
Okay, Tom.
Okay, Jerry.
Okay. Trotzdem kannst du ein bisschen auf dein Aussehen achten. Glaubst du, dass du so attraktiver wirst? Sieh dir die Frau des Captain an. Meinst du, sie findet dich attraktiv? Deine Fettbürste? Sieh sie dir an.
Sie ist noch nicht so alt. Sie entschuldigen, gnädige Frau.
Einfach zu erkennen, ja. Dafür als Film fast nicht auszuhalten. Falls Sie dennoch nicht darauf gekommen sind, die Auflösung liefere ich wie gewohnt am Ende der Rolle. Am letzten Wochenende entpuppte sich in den USA ein Low-Budget-Thriller als Kinomagnet. Der Zukunftshorrorfilm mit Ethan Hawke heißt The Purge, die Reinigung, und zeigt eine Gesellschaft, welche die Gewalt auf Kosten der Armen und Schwachen instrumentalisiert. Mich hat das Konzept allerdings deutlich mehr überzeugt als die Ausführung.
This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge. At the siren, all emergency services will be suspended for 12 hours. Your government thanks you for your participation.
Help me! Wir sind im Jahr 2022 in einem reichen Vorortsquartier in den USA. Als The Purge, die Reinigung, bezeichnet der US-amerikanische Staat diesen einen Tag im Jahr, an dem alles erlaubt ist. Raub, Folter, Mord. 12 Stunden lang gilt kein Gesetz. Wer es sich leisten kann, verschanzt sich zu Hause. Die anderen gehen auf Raubzug oder werden selber gejagt und getötet. Diese eine Nacht erlaube den Menschen die Triebabfuhr, erklärt Ethan Hawke als Vater seinem jungen Sohn.
Tonight allows people a release for all the hatred and violence that they keep up inside them.
Why don't you guys kill someone tonight?
Because we don't feel the need to, Johnny.
Warum geht ihr denn nicht raus und tötet jemanden, fragt der Junge seine Eltern. Wenig später wird der gleiche Junge die hermetisch abgeriegelte Villa öffnen, um einen schwarzen Mann vor dessen Verfolgern zu retten. Und damit beginnt die Belagerung der Familie. Die Idee eines Tages ohne Gesetz erinnert an das mittelalterliche Konzept der Narrentage oder auch an Fasching und Fasnacht. Das sei es auch, was ihn an dem Drehbuch gereizt habe, sagt Regisseur James De Monaco. Diese Gesellschaft, die sich einbildet, es sei heilsam und nützlich, an einem einzigen Tag alle Aggressionen und kriminellen Impulse zu verpuffen. Aber natürlich sei das eine politische Lüge, sagt De Monaco. Denn was wirklich dahinter stecke, sei ein ökonomischer Grund, die sanktionierte Eliminierung der Schwachen und Armen.
What's really occurring behind that is it's kind of an economic reason they're doing it. The people who can't protect themselves on that night are the poor people, the sick, the poor. So those are the ones being killed. They're being sacrificed so that ultimately we're unburdening the economy by killing the non-contributing members of society. So there's a whole race class thing occurring in this time.
Letztlich wird einfach die Wirtschaft angekurbelt, indem man alle unproduktiven Mitglieder der Gesellschaft opfert. Das Thema wird auch tatsächlich angesprochen im Film. Es gibt durchaus Szenen, in denen gewichtige Fragen aufgeworfen werden. Aber alles in allem verkommt The Purge nach einer interessanten ersten halben Stunde zum ganz gewöhnlichen Home-Invasion-Movie, zu einem jener Thriller, in denen sich eine Familie zunehmend blutig gegen Eindringlinge wehrt. Das ist schade, weil der Film damit sein satirisch-gesellschaftskritisches Potenzial weitgehend verschenkt.
We're gonna make it through tonight, and everything is gonna be okay.
Nothing is ever going to be okay again.
The Purge mit Ethan Hawke läuft jetzt auch bei uns im Kino.
Hooah!
Mit 85 ist Jeanne Moreau längst eine große alte Dame des französischen Kinos. Die Schauspielerin hat es allerdings verstanden, in jedem Lebensalter großartige Rollen zu spielen. Und nun verleiht sie auch einem Film des Regisseurs Ilmar Raag aus Estland eine ganz besondere Note. «Une Estonienne à Paris» heißt der Film.
C'est déjà venu?
À Paris?
Die von Jeanne Moreau gespielte Frida ist in jungen Jahren aus Estland nach Paris gekommen. In der Stadt wurde sie reich und glücklich. Aber jetzt ist sie vor allem alt und unglücklich. Und das bekommt auch Anna zu spüren, jene Landsfrau aus Estland, welche der alten Dame als Pflegerin und Haushälterin zur Hand gehen soll. Hat Stefan dir etwa erzählt, ich sei allein und krank, fragt die alte Frau.
Stefan, t'a raconté que j'étais seul et malade?
Non.
Alors tu vas aller faire tes valises. Si tu es ici, je n'y suis pour rien.
Also, pack deine Koffer, du bist für nichts gekommen. Aber Anna ist entschlossen, ihren Auftrag auszuführen, auch wenn die alte Frau es ihr ausgesprochen schwer macht. Die Frühstückscroissants aus der Tüte bezeichnet sie als Plastikzeug und den Tee schüttet sie provokativ auf den Teppich.
Voilà, votre petit déjeuner.
Tu veux me faire manger du plastique? Un vrai croissant, ça s'achète dans une boulangerie. J'ai fait une tâche.
Aber besser wird es erst, als Anna schließlich explodiert und sie in der heimatlichen Sprache anherrscht. Wenn du wirklich vor lauter Unglück unbedingt sterben willst, dann spring doch aus dem Fenster.
Aitab! Ja, tead, kui sa surra tahad, hüppaknast alla. Hüppaknast alla.
Sicher nicht. Ich mag meinen Körper viel zu gut, um ihn auf dem Trottoir zerschellen zu lassen, sagt die alte Frau.
Moi, j'aime trop mon corps pour aller le fracasser sur un trottoir.
Die Grundzüge der Geschichte dieses hübschen kleinen Films sind bekannt. Ein verbitterter alter Mensch findet dank der Geduld eines anderen Menschen zurück ins Leben. Es gibt klassische Kinderbücher zu dem Thema, wie etwa Der kleine Lord von Frances Hodgson Burnett und natürlich unzählige Filme im Stil von Driving Miss Daisy. Was une Estonienne à Paris über den Durchschnitt dieser Rührstücke hinaushebt, sind seine sorgfältige Milieuschilderung und die faszinierende Brücke von Estland nach Frankreich, die er schlägt. Erzählt wird die Geschichte nämlich von Anfang an aus der Perspektive von Anna. Zu Beginn des Films pflegt diese ihre kranke Mutter in Estland und nach deren Tod sieht sie in dem Angebot aus Paris die Möglichkeit, ihre eigenen Jugendträume doch noch umzusetzen. Damit ist Anna eigentlich eine jüngere Version von Frieda, geboren in eine neue Zeit hinein, aber mindestens so pragmatisch und stark, wie jene einst war. Das gibt nicht nur dem Verhältnis der beiden Frauen eine eigene Spannung, sondern auch dem Film. Und dass die aus Kera in Estland stammende Lane Maggie als Anna der großen Jeanne Moreau schauspielerisch das Wasser reichen kann, macht den Film zu einem Erlebnis für sich. Die zwei Frauenfiguren vergisst man nicht so schnell wieder. Une Estonienne à Paris läuft im Kino in der sommerlichen Reihe French Touch. Und nun ein Filmbuchtipp zu einem Band, der nicht neu ist, aber erstmals in deutscher Sprache erschienen. Das Buch heißt schlicht Hitchcock. Und geschrieben haben es 1957 Eric Rohmer und Claude Chabrol. Beide damals junge Filmkritiker. Brigitte Hering.
Kurz Hitchcock hieß das Büchlein, das 1957 erstmals in Frankreich erschien. Und zwar in einer Reihe Classique du Cinéma bei den Éditions Universitaires in Paris. Für heutige Leserinnen und Leser ist es durchaus normal, ja sogar zwingend, dass Alfred Hitchcock in eine Reihe über Filmklassiker gehört. Nicht so 1957. Damals galt Hitchcock als Vertreter eines kommerziellen Kinos, das aus den immer größer werdenden Hollywood-Studios kam. Für viele Filmkritiker und Intellektuelle war Hitchcock mit seinen Thrillern uninteressant. Junge französische Kritiker verteidigten schon früh den britischen Filmemacher. Eric Rohmer und Claude Chabrol waren, so erzählt Chabrol in einem Interview aus dem Jahr 2006, das im Anhang des Buches zu lesen ist, die größten Hitchcock-Enthusiasten im Umfeld der jungen Nouvelle Vague-Gruppe. Und so schrieben sie, entgegen dem Massengeschmack, ein Buch über ihren Lieblingsregisseur. Ganze 56 Jahre hat das Buch für seine Reise in die deutschsprachigen Buchhandlungen und Bücherregale gebraucht. Und dabei ist es noch etwas dicker geworden. Der Herausgeber Robert Fischer hat dem Buch einen Aufsatz Rohmers über Vertigo, zwei Interviews mit Rohmer und Chabrol sowie eine sorgfältige und hilfreiche bibliografische Chronik angeführt, die die französische Nouvelle Vague und die Rezeption von Hitchcocks Filmen in Frankreich eng führt. Chronologisch nehmen sich Rohmer und Chabrol Hitchcocks Werke vor. Von den ersten Stummfilmversuchen aus den 1920er Jahren in England bis hin zu The Wrong Man, dem letzten Hitchcock-Film vor dem Erscheinen des Buches. Den beiden jungen Kritikern ging es vor allem darum, den in ihren Augen großen Filmemacher vom Verdacht des reinen Kommerzes loszureißen. In einer Vorbemerkung schreiben sie: Unsere Methode ist die des Nahebringens. Indem man sich mit seinem Werk vertraut macht, lernt man Hitchcock schätzen und lieben. Die ganz großen Werke wie Vertigo, North by Northwest, Psycho oder The Birds waren zum Erscheinungsdatum zwar noch nicht gedreht. Dennoch ist es Eric Rohmer und Claude Chabrol zu verdanken, dass mit diesem allerersten Werk über den großen Regisseur Alfred Hitchcock dessen Bedeutung für die Filmwelt erst richtig erkannt wurde.
Hitchcock von Eric Rohmer und Claude Chabrol ist im Alexander Verlag in Berlin erschienen.
Reflexe auf SRF 2 Kultur von Brigitte Hering. Ein Mann kämpft darum, in der Schweiz endlich pensioniert zu werden, um sich seiner Berufung der Imkerei zu widmen. Das wäre, in einen Satz gepackt, die Kerngeschichte, die der Film Der Imker erzählt. Der Regisseur ist Manoj Khalil. Einst war er selber ein Flüchtling. Heute ist er ein sehr erfolgreicher Filmemacher in der Schweiz, der schon mit seinem letzten Film Unser Garten Eden sehr viel von sich reden machte. Ich bin jetzt zu Besuch in Bern in seinem Filmatelier. Natürlich steckt noch viel mehr als in diesem einen Satz, den ich am Anfang gesagt habe im Film Der Imker. Manoj Khalil, zuerst eine Frage. Sie haben einen Film über einen Imker gedreht. Wie viele Bienenstiche hatten Sie nach den Dreharbeiten?
Viele, wirklich viele. Erste Tag, als ich Ibrahim Gezer begleitet habe in den Bergen, da hat mich eine Biene gestochen. Und Ibrahim hat mich schon einen kleinen Kurs gemacht, einen kurzen Kurs, wie ich mit Bienen umgehe, wie ich mich bewege, wie man freundlich mit Bienen bleiben soll, damit die Bienen eigentlich sich nicht bedroht fühlen und mich attackieren. Und langsam, sicher habe ich gelernt. Aber immer wieder hatte ich Mitarbeiter, die nicht verstanden haben und die haben so... dann musst du eigentlich so ein bisschen, ja, das war Zahlen schon das, zwischen all diese Tausende, Hunderttausende von Bienen zu bleiben, den ganzen Tag. Aber das war wirklich nicht schlimm, eigentlich war gut, war schön.
Das sieht man ja auch im Film. Der Protagonist, Ibrahim Gezer, wird auch immer gestochen und redet ja auch über diese Bienenstiche. Sein kleiner Enkel muss das auch erleben. Das ist der Preis, den man zahlt, um Imker zu sein. Manoj Halil, wie sind Sie auf diesen Mann, Ibrahim Gezer, und seine Geschichte gestoßen?
Auf Ibrahim Gezers Geschichte bin ich in Bern gestoßen. Ein Freund von mir hat über Ibrahim gesprochen, hat gesagt, mal vor 6 Jahren, ich glaube, hat gesagt, es gibt einen Kurde, der in der Schweiz imkert. Pendelt er zwischen Basel, Andermatt und Realp. Und imkert. Und da für mich war so ein bisschen interessant, weil normal wissen wir, die Kurden in Europa oder in der Schweiz auch, hauptsächlich kebabieren oder verkaufen Kebab und nicht imkern. Und dann schon die Geschichte von Ibrahim hat mich interessiert, aber ich wusste wirklich nicht, die tiefe Geschichte von Ibrahim, dieses tragische Schicksal, was ihm passiert hat. Und als ich Ibrahim später getroffen habe und ich habe mit ihm gesprochen, dann habe ich gesagt, wow, das ist wirklich ein Stoff von einem Film. Und dann hat die Maschinerie von dieser Vorproduktion eigentlich angefangen, 2009, ich glaube. Und es hat 4 Jahre lang gedauert, bis wir alles zusammen gemacht haben, bis wir den Film fertig gemacht haben, bis wir, genau. Ja.
Dieser ältere Herr, dieser Ibrahim Gezer, der kommt im Film auch, das ist ein ganz bescheidener, auch etwas schüchterner Mensch. Wie hat er denn darauf reagiert, als Sie ihn angefragt haben, ob er mit Ihnen einen Film machen möchte?
Als ich ihn ersten Mal getroffen habe, habe ich ihm so gedeutet, dass ich einen Film mache. Und er dachte damals, dass ich einen Film über Bienen, über Imkerei im Allgemeinen machen möchte. Und er hat gesagt, ja, es ist kein Problem. Doch, nimm deine Kamera und komm hier. Wenn ich da bin, dann kannst du kommen und drehen. Sicher dazwischen und dabei habe ich immer etwas persönlich gefragt. Und ich wollte unbedingt seine persönliche Geschichte genau wissen, wie es passiert mit ihm, was passiert zu ihm, wieso hat Kurdistan verlassen, wieso imkert in der Schweiz, wieso dieser gebrochene Mensch, so tief gebrochene Mensch, so trauriger Mensch, immer wenn ich etwas persönlich frage, beginnt zu weinen und da habe ich gesagt, es war wirklich sehr interessant. Dann habe ich, als ich angefangen mit ihm zu drehen, das waren erste Tage 2009 in Andermatt, und ich habe gesagt, mach deinen Job weiter, mach deine Arbeit weiter, und hat immer mit Bienen so etwas gemacht, geputzt und geschaut, wo die Königin ist, ob sie nicht krank sind, ob keine Varroa-Milbe da ist oder, und als er gesehen hat, dass ich immer fast auf sein Gesicht geblieben mit dieser Kamera und habe nicht viel gefragt, was machen die Bienen. Der hat immer selber in die Kamera geschaut und sagt, frag mich doch, wo ist die Königin? Frag mich doch, was machen die Bienen? Was machen die Drohnen? Und dann, klar, ich habe ab und zu gefragt auch, aber für mich, Ibrahim war die Biene. Herr Ibrahim Gezer war die Biene. Er war meine Biene, die mich sehr interessiert hat. Und als er bemerkt hat, dass ich wirklich einen Film über ihn, über sein Schicksal, seine Geschichte mache, da wollte er nicht mehr machen. Und da waren wahrscheinlich ein halbes Jahr, wollte er fast mich nicht mehr sehen. Ich habe immer telefoniert und gesagt, ja, nein, ich finde mich psychisch nicht gut. Wir sprechen später. Aber klar, ich bin auch ein bisschen dickkopfig und ich habe nie auf, wie immer eigentlich, ich gebe nie auf. Und ich habe ihn immer angerufen und ein paar Mal, ich habe ihn ohne Kamera auch besucht. Und als er dann gesehen hat, dass Manoj Halil ist wirklich nicht nur ein Filmmacher, der einen Film macht, sondern ein Freund von mir geworden ist, der meine Geschichte auch so in diese Nacktheit, wie sagt man, in diese Brutalität, was passiert, zu ihm auch erzählen möchte. Und sie ist wertvoll, diese Geschichte zu erzählen, als über Bienen selbst zu sprechen. Dann, das hat wahrscheinlich ein Jahr gedauert und dann hat gesagt, okay, dann machen wir zusammen das da. Machen wir den Film. Du bist dann der Chef, machst du, was du willst eigentlich. Und dann hat so zwischen uns, so hat funktioniert, wirklich Er hat alles erlaubt. Er konnte ihn drehen. Er ist geschlafen vor der Kamera, hat geschnarcht. Ich habe gedreht, habe gesagt, Ibrahim, du schnarchst, wenn du schläfst. Du bist der Chef, dreh, was du möchtest eigentlich. Und dann hat dieser Prozess hat angefangen zwischen diesem Vertrauen, als wir das Vertrauen gebaut haben, als dieser Respekt zwischen uns und Freundschaft da war, es gab kein Tabu mehr und es gibt keine Grenzen zwischen uns als Protagonist zum Beispiel, als Manu Khalil, als Filmemacher. Es gab keine Filmemacher und Manu Khalil, sondern es gab eine Person, die Freund von Ibrahim ist. Weil er hat gesehen, dass ich ihn als Mensch auch gern habe. Und ich sage es immer, wenn ein Filmemacher seinen Protagonisten nicht liebt, dann wirklich kommt kein guter Film. Ja. Dann sollte man diese Menschen wirklich sehr, sehr lieben und gern haben, damit man ihre Geschichte auch mit dieser Liebe eigentlich erzählen und diese Wahrheit eigentlich erzählen kann, oder?
Er kann ja eigentlich praktisch kein Deutsch, der Ibrahim Gezer. Hat sicher auch damit zu tun, dass Sie die gleiche Sprache sprechen wie er.
Es hat viel geholfen, dass ich auch Kurdisch spreche mit ihm. Wir haben uns verstanden. Niemand dabei war zum Übersetzen zum Beispiel. Klar, wir waren eine kleine Equipe auch. Es waren nicht 20 Menschen rum um uns, die gelaufen und gehört haben und so, sondern diese Intimität durch die Dreharbeiten auch hat sehr, sehr gut geholfen. Und Ibrahim, ich meine, klar, dieser Respekt, diese Freundschaft zwischen mir und ihm, dieser persönliche Respekt hat viel, viel geholfen. Und deshalb, Ibrahim hat, wie bei uns man sagt, hat sein Herz geöffnet. Und ich konnte eigentlich mit diesem Herz wirklich so wie ein Topf war für mich und ich konnte eigentlich schauen, was alles drin ist, oder? Und dann hat es gesehen auch, dass ich seine Geschichte irgendwie nicht ausnutze für meine eigenen Zwecke als nur Film machen, sondern ich habe Interesse auch, diese Geschichte zu erzählen, weil ich selber ein Kurde bin, der selber hat gleiche Schicksal fast wie Ibrahim. Sicher mit großen Unterschieden. Ich habe nicht so, keine von meiner Familie verloren dazwischen, oder? Ich war ein Filmmacher in Syrien, Kurde aus Syrien. Meine Mutter ist aus der Türkei, Vater aus Syrien. Musste ich Syrien verlassen, weil ich Filme gedreht habe. Ibrahim Gezer war auch ein Opfer von dieser Politik, was passiert in der Türkei. Er musste auch fliehen und hier in der Schweiz kommen und wieder nicht aufgeben und alles machen, damit es ihm gehört. Und ich habe gleich so gemacht, auch alles gemacht, damit ich Filme mache. Das heißt, unsere Schicksale, wir waren so beide im Luft, so gleich zusammen. Wir haben uns gleich gesehen. Und deshalb ist wahrscheinlich es auch hat geholfen, dass er geglaubt, dass ich etwas über mich, über ihn in diesem Film mache.
Trotzdem, man kann ein Porträt über einen Menschen machen, man muss ja auch während der Dreharbeiten muss es ja eine Geschichte geben. Und ich meine, das war ja unglaublich, dass genau diese Geschichte mit dieser Pensionierung, der Mann hat ein falsches Alter im Pass und kann deshalb nicht pensioniert werden und nicht imkern. Und das ist ja während der Dreharbeiten, geht er immer wieder aufs Amt und versucht ja dieses Alter zu korrigieren. Das ist eigentlich eine Geschichte wie aus einem Kafka-Roman.
Das ist so, ich sage es immer, die Geschichten, die das Leben schreiben, sind die größten Geschichten und die sind die überraschendsten Geschichten, als wir Filmemacher oder wir Schriftsteller oder schreiben. In meiner Drehvorlage, ich hatte so klar eine Drehvorlage, ich wusste ungefähr, wie beginnt mein Film, wie die Dreharbeiten laufen und wie endet mein Film, das war klar. Wir hatten einen roten Faden in diesem Film, das war sein Alter. Als Ibrahim klein war, er war der einzige Bube in der Familie und sein Großvater wollten, dass er spät in die türkische Armee, im Militär geht und haben ihm 5 Jahre jünger geschrieben, damit er genug Zeit hat, um Nachwuchs zu machen. Und Ibrahim hat gesagt, ja, ich hatte auch so, ich bin früh, irgendwie 18, 19 Jahre alt war, als er geheiratet hat damals und er hat Gas gegeben und hat 11 Kinder gemacht eigentlich. Und dann als das alles passiert zu ihm, dann ist er in die Schweiz gekommen ist und in der Schweiz musste er in dieser Fabrik arbeiten, weil er war immer noch jung. Und dann hat mir erzählt, weißt du, die Sozialarbeiter dort oder Arbeiterin im Laufen, sie haben gesagt, du musst einen DNA-Test machen, damit sie dein echten Alter eigentlich rausfinden. Und er hat gesagt, aber dazwischen, sie haben mir gesagt, auch es konnte ein Fehler passieren, dass dich auch noch 10 Jahre jünger noch. Und er hat gesagt, ja, da werde ich ganz mein Leben irgendwie ein Kartonfabrik oder irgendwie da arbeiten. Das war auch etwas klein so von dieser manchmal unsinnigen Bürokratie, die überall in dieser Welt funktioniert, auch in diesem schönen Paradiesland Schweiz existiert, oder?
Dann mussten Sie eben da aufs Amt, haben diese Geschichte erzählt, Sie haben im Amt gefilmt. Man fiebert richtig mit, ob er dann tatsächlich endlich seine Pensionierung erreichen kann, weil es geht ja nicht nur darum, dass er nicht mehr arbeiten muss, sondern dass er das machen kann, was ja sein Beruf ist. Er war ja ein Imker und hat davon gelebt und wollte das wieder machen, konnte aber nicht, weil er arbeiten musste. Es geht ja auch darum, dass jemand eben seiner Berufung nachgeht, seiner Leidenschaft. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie wollen natürlich auch als Filmemacher arbeiten, auch wenn Sie nicht mehr da sind, wo Sie herkommen. Ibrahim Gezer will natürlich als Imker arbeiten. Warum hat er nicht als Imker in der Schweiz beruflich arbeiten können?
Das ist ein Problem. Das ist ein Fakt. In der Schweiz, Imkerei ist nur ein Hobby und wurde nicht als Beruf eigentlich genommen bei den Behörden oder. Und ich finde, es ist schade, da so wichtig für unser Leben die Bienen sind und so wichtig ist eigentlich sein Produkt. Genauso wie ein Bauer Milch und Apfel produziert, eigentlich, oder? Und er ist beruflich ein Bauer. Ich glaube, ein Imker sollte auch beruflich ein Imker sein, da er Honig produziert und seine kleinen Bienen bestäuben Tausende oder Millionen von Bäumen, die gleich der Bauer zum Beispiel diesen Abfall zum Verkaufen bringt. Das ist alles hängt zusammen und das ist der, ich finde, das Sinnlose oder der wahnsinnige Idee, dass jemand sagt, das ist Imkerei, ist nur ein Hobby. Und es ist kein Beruf. Ich finde, es ist einer der besten Berufe eigentlich, was in dieser Welt funktionierte. Ibrahim hat mir erzählt, ich konnte eigentlich in einem Jahr bis zum 100 Bienenvölker bringen. Ich konnte sie vermehren, oder? Bis zum 100. Und ich habe mir vorgestellt, das wäre super, dass, wenn Leute zu ihm kommen und konnte eigentlich die Leute lernen, zeigen, wie man imkert. Weil er ist wirklich ein wahnsinniger Profi-Imker. Und heute Profi-Imker sind nicht so viele in dieser Welt. Viele Leute machen Imkern, aber so hobbymäßig und ihre Bienen sterben und sie können nicht mit Bienen so gut umgehen. Und dann sind es große Schwierigkeiten heute mit Bienen. Alle Leute sagen, die Bienen sterben und es gibt Bedrohung von bla bla bla. Und ich meine, wenn wir so perfekte Profi-Imkers wie Ibrahim oder XY haben, wieso nutzen wir diese Menschen nicht? Und machen Kurse zum Beispiel, dass die anderen Imker, die hobbymäßig Imker, die konnten auch etwas lernen von ihnen, oder? Und dann, eben, das ist der Absurd, und manchmal im Gesetz, die existieren.
Es ist ja spannend, dass gleichzeitig oder fast gleichzeitig ein Film wirklich über Bienen herausgekommen ist von Markus Imhoff, More Than Honey. Ein bisschen früher als Ihr Film ist er herausgekommen. Haben Sie diesen Film mit Ibrahim Gezer geschaut?
Als ich den Film angefangen zu drehen, 2009, und dann später habe ich wirklich gehört, dass Markus Imhoff macht auch einen Film. Und zum Glück hat seine Geschichte ist nur die Bienen. Und meine Geschichte ist der Imker, der mit Bienen umgeht. Und da habe ich gesagt, okay, das ist super. Dann versuche ich jetzt, als sein Film eigentlich so ein paar Monate früher fertig war als mein, dann habe ich gesagt, okay, dann halt von Anfang her, ich sage die Wahrheit jetzt, ich wollte nicht über Bienen sprechen. Und es war ein Teil von dem Film. Wenn der Imhoff der Film nicht gemacht hätte, More Than Honey, dann in meinem Film wäre auch die Krankheiten von Bienen und so wäre erwähnt. Ich wäre das über das da gesprochen, auch weil der Ibrahim hat viel über das da gesprochen, auch im Film. Aber sein Film war fertig, dann habe ich gesagt, okay, und mein Film wird nur über einen Mensch gesprochen. Und ich glaube, diese beiden Filme sind jetzt sehr, sehr, sie geben diese Insekten und diese Menschen, die mit Insekten auch umgehen, eine Stimme und die Wichtigkeit dieser kleinen Wesen eigentlich, wie wichtig für unser Leben sind.
Und Ibrahim Gezer hat den Film gesehen?
Sorry, Herr Ibrahim Gezer hat More Than Honey gesehen. Er war mit seinem Freund, der Herr Viktor Krummenacher, auch der kommt im Film. Sie waren zusammen im Kino. Was das Problem bei Herr Ibrahim Gezer war, der hat nicht ganz gut verstanden. Gerade jetzt habe ich ein DVD erhalten. Und ich habe gesagt, jetzt sitzen wir einmal mit Herr Ibrahim Gezer, nehmen wir eine Flasche Wein zusammen und schauen wir den Film wieder zusammen auf einer Leinwand. Dann werde ich alle Texte auch übersetzen. Weil vor ihm, es war sehr, sehr interessant, wie sie es gedreht haben. Diese technische Equipment, wie sie die Königinnen gezeigt haben, wie die Bienen futtern die Königin oder diese Paarung zwischen die Königinnen und Drohnen. Vor ihm war es sehr interessant. Ja, ich wollte wissen, was sie sagen hinter diese Bilder. Mhm. Und ich werde es machen mit ihm. Aber er kennt den Film und hat den Film schon gesehen.
Jetzt mal noch, Khalil, sprechen wir noch etwas von Ihnen. Sie haben es schon gesagt, Sie kennen die Thematik, Flüchtling zu sein selber aus ihrem eigenen Leben. Sie mussten auch als Kurde fliehen aus einem Land, allerdings nicht aus der Türkei, sondern aus Syrien. Sie haben fliehen müssen, weil sie Filme gedreht haben, die dem Regime nicht konform waren. Stimmt das?
Als ich meine Filmschule in der Tschechoslowakei fertig gemacht habe, mein Ziel und mein Traum war, nach Syrien, nach meinem Heimatland wieder zurückkehren und Filme dort zu drehen. In Europa gibt es viele Filmemacher, die Filme drehen, aber für Kurden und für Syrer waren nicht so viele Filmemacher damals, auch, das sage ich jetzt, vor 20 Jahren. Und als ich versucht, das machen, ich habe nur einen einzigen Film in Syrien gedreht, heißt Wo Gott schläft. Der Film hat den ersten Preis in Augsburg Film Festival 1993 erhalten. Und in Syrien, mein Leben war eigentlich unmöglich. Das Regime hat mich als Separatist, als Terrorist, als Kriminelle, das Syrien in verschiedene Teile teilen will und unser Regime kaputt machen. Und er spricht überhaupt über Menschen, die in Syrien nicht existieren, halt die Kurden. Und im Film, man redet Sprache, die verboten ist in Syrien, die kurdische Sprache. Und schlussendlich, eigentlich musste ich Syrien verlassen und ein Ort oder ein Land finden, wo ich meine Arbeit oder wie ich mich als Mensch fühle. Und der Schweiz eigentlich ist gekommen, wirklich, es war auch zufällig. Damals mein Bruder von mir war hier in der Schweiz, hat bei Rotes Kreuz gearbeitet. Er war kein Flüchtling, mein Bruder. Er ist Dichter und Schriftsteller. Nach einigen Jahren ist er zurück nach Syrien gegangen und dann habe ich gesagt, wenn ich irgendwo gehe, dann mein Bruder ist dort, dann gehe ich, dann werden wir zusammen. Mindestens nicht jeder von uns irgendwo in ein anderes Land. Und die Schweiz ist als Flüchtlingsland wirklich so ein, es war Zufall. Ich hatte nie gedacht, als ich nach Tschechoslowakei gegangen bin, um Filme zu studieren. Ich habe nie gedacht, dass ich in Europa bleibe oder Filme in Europa mache. Überhaupt, das war nicht mein Traum. Mein einziger Traum war studieren, das Handwerk lernen von Filmmacherei und wieder zurück nach Syrien und Filme vor diesen Menschen drehen.
Sie sind ja Jurist noch. Sie haben ja, bevor Sie Film studiert haben, Jurisprudenz in Damaskus studiert. Das hat Ihnen dann aber nicht gefallen.
Ich habe 1981, als ich Matura fertig gemacht habe in Syrien, habe ich Geschichte und Jura studiert. Aber hat mir wirklich nicht gefallen. Die Geschichte hat mir, wie ich studiert habe, ich habe Geschichte und Jura auch geliebt. Das war sehr schön. Diese Geschichten, die in Jura existieren, die sind wirklich Filmgeschichten manchmal, oder? Diese Prozesse, die. Aber dann 1986 habe ich wirklich gesagt, die Nase war voll von das alles, was in Syrien auch war, damals mit der Diktator von heutigen Bashar al-Assad, der Hafiz Assad, damaliger Hafiz Assad. Und ich habe gesagt, ich muss eigentlich, mein Leben wird wahrscheinlich anders. Ich habe einen anderen Weg, andere Weise zu mich ausdrücken und die Geschichte erzählen. Dann habe ich gesagt, wahrscheinlich, wenn es nicht in einem Gerichtssaal und im Schulen als Geschichtslehrer, dann mache ich Filmregie. Und damals, 1986, ich habe entschieden, nach Tschechoslowakei zu gehen und Filmregie zu studieren.
Warum denn die Tschechoslowakei? Das war ja damals noch hinter dem Eisernen Vorhang.
Für uns war einfach, war billig. Ich konnte wirklich, meine Familie konnte mich nicht leisten, in Frankreich oder in England zu studieren schicken und sie hatten wirklich nicht so viel Geld auch. Für uns war sehr billig. Tschechoslowakei war sehr billig damals mit $100. Man konnte 2-3 Monate ohne Problem leben, oder? Und ich muss noch etwas sagen. Als ich in Syrien war noch damals, als ich in der Uni studiert habe und ich habe viele Zeitschriften gelesen über den Film. Im syrischen Kulturministerium damals haben einige Filmemacher und Kulturschaffende im Bereich Film haben eine Zeitschrift, heißt Cinema Life, damals Leben des Kinos oder Films, haben sie zu einem rausgegeben und ich habe jeden Monat diese Zeitschrift gelesen und ich habe auch Drehbücher dort gelesen und klar, diese Menschen waren von Ostblock eigentlich, alle, sie haben die Filmschulen von Sowjetunion oder von Bulgarien, Ungarn, Tschechoslowakei haben fertig gemacht und die haben immer über diese Filme gesprochen. Irgendwie hat mich fasziniert die Kinematografie in Tschechoslowakei. Und ich habe entschieden, doch in Tschechoslowakei zu gehen. Damals war Miloš Forman, Jiří Menzel, Jan Kadar. Und die waren große Namen für mich. Klar, ich habe nicht alle Filme gesehen. Ich hatte keine Möglichkeit, damals die Filme zu sehen. Aber dann, zum Glück, habe ich das geschafft, trotz aller Schwierigkeiten, die damals waren. Wirklich, es war sehr schwierig, in ein kommunistisches Land zu kommen und dort Filme zu studieren. Aber ich habe es geschafft. Ich glaube, es ist auch eine Art von dieser Trotz, eine Art von diesem Ausdauer und eine Art von dieser nie aufgeben und weitermachen. Ich sage, von diesem kleinen Dorf von Kurdistan, von syrischen Kurdistan, als ich da bis hier in der Schweiz geschafft habe heute und mache ich meine Filme laufen in den Kinos, wenn ich diesen Charakter, diese Dickkopfigkeit nicht hätte und dass ich nie Hoffnung aufgegeben hätte, habe, bis jetzt auch, dann wäre es unmöglich eigentlich bis jetzt zu schaffen. Es war sehr interessant, als Sie gesagt haben, ein ehemaliger Flüchtling und heute ein erfolgreicher Filmemacher. Das macht mir wirklich unglaublich traurig manchmal und aber dabei sehr froh, sehr glücklich. Ich bin stolz, dass ich diese Sache höre eigentlich und ich bin stolz, dass die Schweizer Menschen, die in der Schweiz ermöglicht, solche Menschen wie ich zum Beispiel, dass sie wieder einen neuen Weg finden, neue Hoffnung finden. Dass sie wieder ihre Berufe machen, zum Beispiel das Filmmacherei, und sie ermöglichen ihm auch, dass jemand sagt, du bist ein erfolgreicher Filmmacher. Das ist wirklich so rührend, oder? Von Flüchtlingsstatus bis zum ein erfolgreicher Filmmacher, das ist auch ein Prozess von dieser Demokratie, von diesen Menschenrechten, die in diesem Land funktionieren. Das muss ich das sagen. Und das ist eine große Dankbarkeit eigentlich von meiner Seite zu diesem Land, zu diesem Respekt, den man bekommt, wenn man wirklich sich auf diese Tradition von Demokratie und Menschenrechten, die seit hunderten von Jahren in der Schweiz existiert, anpasst. Das ist schön eigentlich. Schön und rührend.
Sie können nicht nach Syrien reisen, aber Sie können nach Kurdistan reisen, in die anderen Teile von Kurdistan. Für Ihren Film waren Sie ja im türkischen Teil von Kurdistan, haben Freunde von Ibrahim Gezer getroffen. War Ibrahim Gezer denn sehr traurig darüber oder froh, dass Sie ihm diese Bilder mitgebracht haben?
Er war sicher sehr, sehr froh. Er hat die Bilder von einigen Menschen lange nicht gesehen, so ein paar Jahre nicht gesehen. Zumindest war er überrascht, der ist alt geworden, der hat graue Haare, der hat eine neue Frau, seine alte Frau ist gestorben zum Beispiel. Und solche Geschichten habe ich gehört, als er diese Bilder gesehen hat. Es war wirklich für mich war sehr rührend, als ich diese Menschen gesehen habe, wie die Ibrahim gern haben. Für mich war ein sehr wichtiger Moment, als ich in Kurdistan war, weil die Geschichte von Ibrahim habe ich mehr verstanden. Ich habe seine Umgebung, sein Dorf, seine Menschen getroffen, seine sehr, sehr alte Mutter getroffen. Sie ist 90, sie war sehr liebe Mutter. Ich habe sie interviewt auch, aber sie ist nicht im Film leider. Aber dann habe ich auch meine Geschichte, ich habe mehr über Ibrahim erfahren. Und das war sehr wichtig, dort zu sein und auch das im Film haben und diese Menschen auch kennenlernen.
Ist das die gleiche Sprache, die man im türkischen Kurdistan spricht, wie Ihre Sprache aus Syrien?
Meine Mutter ist aus Kurdistan, Türkei, mein Vater ist aus kurdischen Teil Syriens. Ich verstehe die Sprachen. Wir haben Dialekte in Kurdistan. Wir haben verschiedene Dialekte da. Kurdische Volk hatte nie Schulen, hatte nie Literatur, so sagen wir, dass sie alle die gleiche Literatur, die gleiche Sprache, die gleiche Schule, die gleiche Zeitungen lesen, sondern bei jedem Tal, jedem Dorf hat ein anderer Dialekt. Und klar, Menschen, die in Kurdistan, Türkei leben, das türkische Regime jahrelang wollte sie assimilieren oder versucht, diese Menschen zu assimilieren, dass sie türkisch sprechen. Es gibt viele türkische Wörter in kurdischer Sprache in der Türkei. In Syrien zum Beispiel gibt es viele arabische Wörter in der kurdischen Sprache. Aber wir verstehen einander. Wir verstehen einander sehr schnell. Und wenn einige Wörter, das man nicht versteht, dann durch den gesamten Satz, dann man weiß, um was geht eigentlich. Und es gibt nicht so große Probleme eigentlich zwischen uns. Und das hat es auch geholfen. Das war ein Positiv in dieser Zusammenarbeit mit Ibrahim, dass ich seine Sprache genau verstanden habe. Und er hat auch meine Sprache verstanden. Meine Frage musste niemand übersetzen vor ihm. Und seine Antworten auch habe ich verstanden. Dann mussten wir eigentlich, unser Dialog war so klar eigentlich.
Sprechen wir noch einen Moment über Sprachen. Sie haben ja eben, Sie kommen aus Syrien, haben Kurdisch, Arabisch gesprochen, haben in der Tschechoslowakei Film studiert. Jetzt machen Sie Filme in der Schweiz auf Deutsch. Wie ist das? Sie machen ja immer Filme in einer Fremdsprache, die Sie lernen mussten. Macht man anders Filme, als wenn man in seiner Muttersprache Filme macht?
Film ist eine universelle Sprache. Die Filmsprache, es gibt keinen kurdischen Sprachefilm oder Filme. Ich finde, der Film ist eine universelle Sprache, die alle Menschen schauen. Das sind Gefühle, das sind Bilder, das sind Musik. Klar, die Sprache wird übersetzt dann irgendwie in einem Text. Einmal, wenn ich noch Zeit habe, einmal werde ich einen Deutschkurs machen und werde meine Deutschsprache noch verbessern. Da leider jetzt hat es noch nicht so viel Zeit, um mich so viel über die Sprache kümmern. In Syrien, meine Muttersprache ist Kurdisch, dann musste ich Arabisch lernen in der Schule, weil kurdische Sprache verboten war in Syrien oder ist immer noch verboten. Dann habe ich Englisch gelernt und als ich nach Tschechoslowakei gegangen, dann musste ich Matura in Tschechoslowakisch machen, weil die syrische Matura war nicht anerkannt in Tschechoslowakei damals. Und ich habe Tschechisch und Slowakisch gelernt. Dann, klar, ich habe Uni gemacht. 10 Jahre war ich dort. Ich habe ehemalige tschechoslowakische Fernsehen gearbeitet, dann in slowakischen Fernsehen gearbeitet. Ich habe Filme in Slowakisch gedreht. Dann bin ich, als ich in die Schweiz kam, war ich in Tessin, musste ich ein bisschen Italienisch lernen auch. Und jetzt seit 12 Jahren so in Bern, dann spreche ich etwas Deutsch. Meine Frau ist Griechin. Ich spreche kein Griechisch, aber die sind viele Sprachen. Ich glaube, es ist eine Erreicherung, wenn man eine Sprache spricht. Wenn man einen Witz in einer Sprache erzählt, dann man versteht die Sprache sehr gut. Und ab und zu versuche ich auch deutsche Witze zu erzählen. Dann so funktioniert irgendwie.
Über Humor läuft halt immer auch sehr viel. Mano Khalil, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Eine letzte Frage. Viele Ihrer Filme, die Sie machen, bekommen in der Schweiz Preise, werden ausgezeichnet. Der letzte, der Imker, hat den Hauptpreis, den Prix Soleur, in Solothurn an den Filmtagen im Januar gewonnen. Ist das Beigemüse, ist das schön zu haben oder ist das wichtig auch für Ihre Arbeit, solche Auszeichnungen?
Wenn ich jetzt sage, dass ich nicht glücklich bin, dass ich einen Preis bekommen habe, dann lüge ich. Man macht Filme, aber wirklich, wenn man einen Film macht, man denkt nicht an die Preise, ob man gewinnt oder der Film. Man will, dass der Film viele Menschen und ihre Gefühle berührt, sagen wir. Und dann, wenn man einen Preis bekommt, dann ist eine Erkennung, dass diese Arbeit ist gut. Und man freut sich sicher. Aber ich sage, es ist der größte Preis. Zum Beispiel, jetzt sage ich über mich, der größte Preis in der Imker ist, dass die Familie von Geser, dass sie alle zufrieden sind mit dem Film. Das Ibrahim Geser hat mir in Solothurn gesagt, dass wenn ich einmal sterbe, ich bin überglücklich, dass der Film existiert, wenn ich einmal sterbe, dass meine Geschichte geht nicht mit mir ins Grab. Und das ist der größte Preis, was ein Regisseur gewinnen kann, wenn die seine Protagonistinnen sind, sehr zufrieden mit der Arbeit sind. Und das ist klar, wenn ich im Kino bin, jetzt gerade waren wir in Arthaus Le Paris in Zürich, bei der Vorpremiere und war voll ausverkauft. 400 Menschen waren da und Menschen sind geblieben nach dem Film, haben geklatscht und es gab Fragen und Antworten. Und ich habe gesehen, die Menschen waren so berührt mit diesem Film. Klar, das ist eine Verantwortung, eine große Verantwortung auch. Weil bei dem nächsten Film muss ich wirklich diese Erwartungen von Menschen wieder erfüllen. Es ist eine schwierig darüber zu sprechen. Ich habe immer gesagt, der Prozess von Filmmacherei und Filmmachen ist genauso wie eine Schwangerschaft und ein Kind ins Welt bringen. Klar, kommt ein Kind, aber muss man das Kind nicht präsentieren, nirgendwo niemanden zeigen. Aber das, im Gegenteil, man macht einen Film, diese Schwangerschaft, und kommt der Film, am Ende sage ich, muss man den Film präsentieren, muss man den Film zeigen. Müssen die Menschen sich irgendwie identifizieren mit diesem Thema oder nicht identifizieren, sondern muss man eine Sprache, eine gemeinsame Sprache finden, muss zum Herzen, zum Menschen gehen und sagen, da, es gibt etwas, da ist es ein Problem zum Beispiel. Ich habe so und so über diesem Problem gesprochen. Ich habe meinen Menschen in meinem Film nicht verarscht. Ich habe sie wirklich mit Liebe und Wahrheit gesprochen. Ich habe nichts manipuliert, etwas hier zum Beispiel, oder? Und ich habe die Sache so dargestellt, wie die Wahrheit ist. Und wenn man diese Echo bei den Zuschauern findet, das ist der größte Preis, was man bekommt.
Das war Mano Khalil, Regisseur vom Dokumentarfilm Der Imker, der jetzt ins Kino kommt. Sie hörten die Sendung Reflexe. Es verabschiedet sich von Ihnen Brigitte Hering.
Und damit sind wir heute bereits wieder am Ende unserer Filmrolle. Nun möchten Sie bloß noch wissen, aus welchem Film unsere Tonspur stammte. Und die haben Sie natürlich völlig zu Recht erkannt als einen Ausschnitt aus Michael Hanekes Original Funny Games von 1997. Die ebenso höflichen wie mörderischen Eindringlinge Peter und Paul terrorisieren Anna und Georg und ihren kleinen Sohn. Anna wurde damals gespielt von Susanne Lothar und Georg vom unterdessen verstorbenen Ulrich Mühe. Und Michael Haneke hat seinen ganzen Film Wort für Wort auf Englisch noch einmal gedreht, 10 Jahre später in den USA mit Naomi Watts und Tim Roth. Hier noch einmal der gespielte Ausschnitt aus dem Original Funny Games von 1997.
Lassen Sie den Unsinn. Wollen Sie uns Angst einjagen? Reicht Ihnen nicht, was Sie schon angestellt haben? Was wollen Sie, unser Geld? Nehmen Sie, was Sie tragen können, verschwinden Sie. Glauben Sie nicht, dass irgendwann Fred oder Eva rüberkommen und sehen, was hier los ist?
Und dann hauen Sie uns aber kräftig den Hintern durch, ja?
Gut. Also, wie ist im Fernsehen? Top, die Wette gilt.
Und was machen wir jetzt?
Würden Sie so freundlich sein und was zu essen machen?
Du machst mir Sorgen, Dicky. Kannst du dich nicht beherrschen? Jetzt hast du doch gerade die Wurst hier reingefressen. Das ist ja widerlich. Was sollen sich die Leute denken?
Ich habe seit Mittags nichts mehr gegessen. Außerdem sagt nicht immer Dicky zu mir.
Okay, Tom.
Okay, Jerry.
Okay. Trotzdem kannst du ein bisschen auf dein Aussehen achten. Glaubst du, dass du so attraktiver wirst? Sieh dir die Frau des Captain an. Meinst du, sie findet dich attraktiv? Deine Fettpölster? Sieh sie dir an.
Sie ist noch nicht so alt. Sie entschuldigen, gnädige Frau.
Und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Mehr Film finden Sie auf sennhausesfilmblog.ch und mehr Radio natürlich jederzeit bei uns auf SRF 2 Kultur oder SRF 4 News. Auf Wiederhören.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.